Guten Abend, begrüße alle herzlich zu unserer zweiten Folge über den zweiten Timotheusbrief. Wir sind letztes Mal gekommen bis Kapitel 1, Vers 10. Da geht es um das Evangelium mit Gottes Plan von Ewigkeit her und wie dann in der Fülle der Zeit der Herr Jesus gekommen ist und durch sein Werk am Kreuz den Tod besiegt hat und Leben ans Licht gebracht hat. Und das ist alles Inhalt des Evangeliums. Und gleich in Vers 11 sagt der Apostel Paulus, dass er im Blick auf dieses Evangelium eine dreifache Funktion hat. Er ist Herold, Apostel und Lehrer der Nationen. Darf ich bitten, Jerry, liest du uns die Verse 11 bis 18.
Zudem ich bestellt worden bin als Herold und Apostel und Lehrer der Nationen. Aus diesem Grund leide ich dies auch. Aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe und bin überzeugt, dass er mächtig ist, das ihm von mir anvertraute Gut auf jenen Tag zu bewahren. Halte fest das Bild gesunder Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Bewahre das schöne, anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Du weißt dies, dass alle, die in Asien sind, sich von mir abgewandt haben, unter welchen Philegus ist und Hermogenes. Der Herr gebe dem Haus des Onesiphorus Barmherzigkeit, denn er hat mich oft erquickt und sich meiner Ketten nicht geschämt. Sondern als er in Rom war, suchte er mich fleißig und fand mich. Der Herr gebe ihm, dass er von Seiten des Herrn Barmherzigkeit finden, an jenem Tag. Und wie viel er in Ephesus diente, weißt du am besten.
Vielen Dank. Wie gesagt, drei Titel des Apostels Paulus. In Vers 11, Herold, Apostel und Lehrer der Nationen. Apostel, das haben wir eigentlich schon betrachtet in Vers 1, wo Paulus sich vorstellt, Paulus, das heißt der Kleine, er betont, wie klein er geworden ist durch die Bekehrung, und dann diesen besonderen Titel, Apostel Jesu Christi, Mehrheitstext, Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen. Und da haben wir gesehen, dieser Titel Apostel kann ja einfach bedeuten Missionar. Wird im Neuen Testament an gewissen Stellen in diesem Sinn verwendet. Missionar, das ist ein Gesandter, der die frohe Botschaft verbreitet. Aber man darf sich da nicht täuschen lassen. Apostel Jesu Christi, das ist ein Titel, der nur den 12 Aposteln vorbehalten ist. Und dem Apostel Paulus. Das heißt, Apostel Jesu Christi sind solche, die eine ganz besondere Autorität vom Herrn bekommen haben zur Grundlegung der Gemeinde. Die 12 Apostel mit einem speziellen Auftrag für die 12 Stämme Israels und der Apostel Paulus mit einem speziellen Auftrag im Blick auf alle anderen Völker. Und darum wird in Epheser 2, Vers 20 gesagt, dass die Gemeinde, die ein geistlicher Tempel ist, der immer mehr wächst, bis hin zur Wiederkunft Christi, wird dort gesagt in Epheser 2, Vers 20, sie ist aufgebaut auf die Grundlage, das Fundament der Apostel und Propheten. Solche Apostel Jesu Christi haben wir heute nicht mehr. Und die Apostel damals haben keine Nachfolger eingesetzt. Also die 12, die an Pfingsten da waren, Matthias anstelle von Judas natürlich, die bilden die Grundlage, und dann kam mit der Bekehrung in Apostelgeschichte 9 der Apostel Paulus dazu als Apostel für die Heiden. Das ist die Grundlage, darauf sind wir aufgebaut. Es gibt keine apostolische Folge, Sukzession. Aber jetzt haben wir hier den Titel Lehrer der Nationen. Und das betont nochmals, dass der Apostel Paulus im Blick auf die Völker dieser Welt nicht nur einfach eine besondere Autorität bekommen hat. Ich war der Herr Jesus, sagt nämlich in Matthäus 10 zu den Aposteln, wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Und quasi wer sie verwirft, verwirft auch den Herrn. Und darum ist das so ernst heute in der liberalen Theologie, wenn zum Beispiel gesagt wird, der erste Timotheusbrief ist gar nicht von Paulus. Die verwerfen die apostolische Autorität in der Schrift. Und das ist sehr, sehr ernst. In 1. Johannes 4 lesen wir sogar davon, dass man daran den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums erkennt. Wer die Apostel, Johannes spricht dort in der Wir-Form, uns, ablehnt, ist aus dem Geist des Irrtums. Und wer uns annimmt, dort kann man erkennen den Geist der Wahrheit. Also, der Apostel Paulus hat diese besondere Autorität als Apostel, aber er ist auch Lehrer der Nationen. Er hatte den Auftrag, die Lehre der Bibel, die gesunde Lehre der Bibel, den Völkern zu übermitteln. Und das wird in den weiteren Versen noch sehr, sehr bedeutsam werden. Es ist nicht umsonst, dass er das hier so vorstellt. Aber dann haben wir noch etwas Schwieriges. Was ist gemeint mit Herold? Nun, dieser Ausdruck kommt nur noch in 1. Timotheus vor, Kapitel 2, wo der Apostel Paulus sich auch eben als Herold bezeichnet. Ich gebe nur die Stelle an, für die, die Notizen machen. 1. Timotheus 2, Vers 7. Wozu ich bestellt worden bin als Herold und Apostel. Und dann im gleichen Vers nennt er sich auch Lehrer der Nationen. Also diese drei Titel findet man an diesen zwei Stellen. 1. Timotheus und hier 2. Timotheus. Ein Herold, damals in der griechischen Welt, und der 2. Timotheusbrief ist ja griechisch geschrieben, bezeichnete unter anderem einen Abgesandten von der Regierung, vom König oder vom Fürsten. Und der hatte unter anderem diese Aufgabe, durch die Straßen der Stadt zu gehen und alle, die das Bürgerrecht haben, zusammenzurufen, damit sie sich versammeln an einem bestimmten Ort der Stadt zur gesetzlichen Gemeinde. Und das Wort Gemeinde, das die Griechen benutzten, war Ekklesia. Das heißt, die Herausgerufene. Weil der Herold eben durch die Straßen ging und er rief die mit dem Stimmrecht heraus, um dann eben zur Zusammenkunft der gesetzlichen Ekklesia zu gehen. Übrigens, dieser Ausdruck, die gesetzliche Ekklesia, in diesem politischen Sinn, findet sich auch im Neuen Testament. Ich gebe einfach die Stelle an. Das ist Apostelgeschichte 19. Da wird diese Ekklesia erwähnt in Apostelgeschichte 19, 32. Kannst du das vielleicht doch vorlesen, Jerry? Apostelgeschichte 19, 32. Da gab es ja in Ephesus einen Aufstand.
Die einen schrien, nun dieses, die anderen jenes. Denn die Versammlung war in Verwirrung und die meisten wussten nicht, weshalb sie zusammengekommen waren.
Und jetzt das Wort hier im Griechischen für die Versammlung in der Elberfelder. Die Versammlung ist Ekklesia, die Herausgerufene. Und dann auch, da versucht jemand, diese verwirrte Versammlung zu beruhigen, in Vers 39.
Wenn ihr aber wegen derer Dinge ein Gesuch habt, so wird es in der gesetzlichen Versammlung erledigt werden. Denn Wir laufen auch Gefahr, wegen des heutigen Tages des Aufruhrs angeklagt zu werden, da es keine Ursache gibt, deretwegen wir uns über diesen Auflauf werden verantworten können. Und als er dies gesagt hatte, entließ er die Versammlung.
Ja. Da haben wir also insgesamt dreimal in diesem Kapitel Ekklesia. Auch da Vers 39, die gesetzliche Ekklesia, und Vers 40 am Schluss entließ er die Ekklesia, die Herausgerufenen. Ek heißt heraus, Ekklesia gerufen. Und nun ist das natürlich für uns sehr interessant und bedeutsam, weil die Gemeinde Gottes, der Leib Christi im Neuen Testament, wird im Griechischen genannt Ekklesia. Damit wir das festnageln, so viele Stellen, aber das erste Mal, wo das vorkommt, Matthäus 16, wo der Herr Jesus über die Gemeinde spricht, die er bauen wird auf dem Felsen, den er selber ist. Also, Matthäus 16, Vers 18.
Bitte. Du bist Petrus, und auf diesem Felsen werde ich meine Versammlung bauen. Und die Pforten des Hades werden sie nicht überwältigen.
Danke. Also, meine Versammlung ist hier auf Griechisch meine Ekklesia. Man kann auch übersetzen, meine Gemeinde. Man muss einfach, es ist gleich, wie man es übersetzt, man muss einfach wissen, was es wirklich bedeutet. Ja. Die Gemeinde. Diese Einheit, dieses himmlische Volk Gottes, das am Pfingsttag, Apostelgeschichte 2, entstanden ist und dann bei der Entrückung in den Himmel gehen wird. Das wird genauso bezeichnet. Und nun ist es eben so, wenn das Evangelium verkündigt wird, dann wird eigentlich die Funktion erfüllt von einem Herold. Der ruft nämlich heraus. Und alle, die eben zur Gemeinde gehören, sind solche, die den Ruf des Evangeliums gehört und auch Folge geleistet haben. Durch Bekenntnis ihrer Sünde und Glauben an den Herrn Jesus und sein Erlösungswerk. Und so sind alle Gläubigen eben Herausgerufene. Und dazu vielleicht noch eine Stelle in der Apostelgeschichte. Und zwar im Zusammenhang mit der Bekehrung von Saulus, der zum Paulus wurde. Und zwar ja, Apostelgeschichte 26. Wir haben ja drei Berichte über die Bekehrung, Kapitel 9, dann Kapitel 21 und Kapitel 26. Darf ich bitten, liest du in Kapitel 26, Vers 14.
Und als wir alle zur Erde niedergefallen waren, hörte ich eine Stimme in hebräischer Mundart zu mir sagen: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Es ist hart für dich, gegen den Stachel auszuschlagen. Ich aber sprach: Wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber richte dich auf und stelle dich auf deine Füße, denn dazu bin ich dir erschienen, dich zu einem Diener und Zeugen zu bestimmen, sowohl dessen, was du gesehen hast, als auch dessen, worin ich dir erscheinen werde. Indem ich dich herausnehme aus dem Volk und aus den Nationen, zu denen ich dich senden, um ihre Augen aufzutun, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind.
Also, hier haben wir in der Bekehrungsgeschichte von Saulus, die Tatsache, zunächst wusste er gar nicht, wer ihn ruft. Er sagt, wer bist du, Herr? Aber im Folgenden wird alles klar. Und dieser Saulus erlebt einen inneren Zerbruch. Er aß 3 Tage nicht mehr. Und wenn man also 3 Tage nicht mehr isst, dann ist seelisch etwas ganz, ganz Tiefes geschehen. Das war bei ihm so. Und der Jesus beruft ihn, Vers 17, indem ich dich herausnehme aus dem Volk und aus den Nationen. Das ist genau der Ruf des Herolds. Paulus wird herausgerufen aus dem Volk Israel heraus. Also die Bekehrung bedeutet eigentlich wie ein Herausnehmen aus unserem Stammbaum. Und jetzt gehört man zu einem himmlischen Volk. Es ist natürlich etwas ganz Besonderes, für ihn als Israelit herausgerufen zu sein. Aber der Jesus sagt auch, und aus den Nationen. Das Volk Israel ist mit allen anderen Völkern verwandt. Die gehen ja alle zurück auf Noah und seine 3 Söhne und ihre Frauen. Und hier wird aber klar gemacht, dass also Saulus aus dem jüdischen Volk und damit auch aus allen Nationen, die mit dem jüdischen Volk ja verwandt sind, herausgenommen wird. Und nun sehen wir, der Jesus beruft ihn als Diener und Zeuge. Und nun sagt er da in 2. Timotheus, er selber ist jetzt zum Herold geworden. Und durch seine Evangeliumsverkündigung hat er Menschen herausgerufen aus dem jüdischen Volk und aus den Heidenvölkern, damit sie eben auch zu diesem himmlischen Volk der Ekklesia gehören dürfen. Und dann sagt der Apostel Paulus in 2. Timotheus 1, Vers 12, aus diesem Grund leide ich dies auch. Wir wissen, er schrieb den 2. Timotheusbrief aus der Todeszelle in Rom. Aus dieser berüchtigten Zelle, die man heute noch in Rom sehen kann, aus der fast niemand, nachdem er einmal hineingekommen war, wieder lebend herauskam. Und Paulus schreibt aus der Todeszelle und sagt, das ist der Grund, weil ich diesen Dienst gemacht habe. Darum bin ich als Gläubiger verfolgt worden, habe ich die Christenverfolgung so massiv erlebt. Aber er fügt hinzu, ich schäme mich nicht. In der römischen Gesellschaft wurde er und jeder, der in diesen schrecklichen Knast in Rom kam, wurde als Abschaum der Menschheit gesehen. Aber er wusste, nein, es ist, weil ich zur Ekklesia gehöre, werde ich als Abschaum gesehen. Und er schämt sich also dieser Ablehnung nicht. Und die Begründung, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe. Das ist ein wunderbarer Satz. Am Ende seines Lebens sagt er, ich weiß, wem ich geglaubt habe. Und wir haben gerade gesehen vorhin in Apostelgeschichte 26, bei der Bekehrung sagt er noch, also gerade vor der Bekehrung, wer bist du, Herr? Er kannte ihn noch nicht. Und er war blind für den Herrn, blind für den Messias. Aber dann wurden ihm die Augen geöffnet und er kann am Ende des Lebens sagen, ich weiß, wem ich geglaubt habe. Und hier diese Verbform, geglaubt, ich habe geglaubt, ist das sogenannte Perfekt. Aber das ist nicht das gleiche wie das Perfekt im Deutschen. Das ist eben der Resultativ. Also etwas, was in der Vergangenheit ein Akt, eine Handlung war, die aber zu einem Ergebnis geführt hat. Und das kann man auf Deutsch am besten übertragen mit ich weiß, auf wen ich meine Hoffnung gesetzt habe. Ja? Er hatte bei der Bekehrung dem Herrn sein Herz gegeben, ihm geglaubt und seine ganze Hoffnung auf ihn gesetzt und das ist geblieben fürs ganze Leben. Also, ich weiß, wem ich damals mein ganzes Vertrauen geschenkt habe und das ist bis heute geblieben. Er hat am Glauben festgehalten. Und dann sagt er, und bin überzeugt, dass er mächtig ist, das ihm von mir anvertraute Gut auf jenen Tag zu bewahren. Also Paulus hat Gott etwas anvertraut. Das anvertraute Gut. Was ist das? Was ist damit gemeint? Das Glaubensgut, vertrauen wir das Gott an? Er sagt ja, ich habe das anvertraut. Ja, also Gott hat ihm etwas anvertraut. Aber hier sagt er ja, dass Gott mächtig ist, das, was er, Paulus, Gott anvertraut hat, das zu bewahren. Römer 15, Vers 16. Dort sagt der Apostel, dass er als Evangelist herumgereist ist. Und diese Menschen, die zum Glauben gekommen sind, die hat der Gott als ein Opfer dargebracht. Lies du Römer 15, Vers 16. Und er nennt hier das Verkündigen des Evangeliums, nennt er hier einen Priesterdienst. 15, Vers 16.
Um ein Diener Christi Jesu zu sein, für die Nationen, priesterlich dienend an dem Evangelium Gottes, damit das Opfer der Nationen wohl angenehm werde, geheiligt durch den Heiligen Geist.
Also hier haben wir den eigenartigen Ausdruck, das Opfer der Nationen. Nicht wahr? Alle Opfer im Alten Testament weisen doch hin auf den Herrn Jesus. Aber es gibt eine Gabe. Das waren Brote, die Sauerteig hatten. Sauerteig ist ein Bild der Sünde. Aber in 3. Mose 23 lesen wir, am Pfingstfest, also 50 Tage, Pfingsten heißt der 50. Tag, 50 Tage nach dem Erstlingsfest, da muss man Brote, Gott Brote darbringen, die Sauerteig in sich haben. Und diese Erstlingsbrote von Pfingsten, die sind ein Bild vom Leib Christi. Der Apostel Paulus sagt ja in 1. Korinther 10, denn ein Leib, ein Brot sind wir, die vielen. Am Pfingsten wurden diese Brote, die ein Bild sind von den Gläubigen, wurden sie Gott dargebracht. Aber eben mit Sauerteig, weil wir Menschen sind, die das Böse, die sündige Natur in uns haben. Aber gute Nachricht, wenn man Teig mit Sauerteig drin backt, dann wird der Sauerteig inaktiviert. Er breitet sich nicht mehr weiter aus. Und so ist durch das Erlösungswerk des Herrn Jesus, als er unter dem Gericht Gottes, dem Feuer Gottes gelitten hat, da sind wir von der Macht der Sünde erlöst worden. Und nun sagt also Paulus, ich diene priesterlich am Evangelium und er bringt da das Opfer der Nationen. Das heißt, all die, die durch ihn zum Glauben gekommen sind, die bringt er Gott dar. Und nun in 2. Timotheus 1 sagt der Apostel Paulus, ich bin überzeugt, dass das, was ich Gott anvertraut habe, indem er eben diese Brote, diese Pfingstbrote Gott dargebracht hat, dass Gott diese Gläubigen bewahren wird bis ans Ziel, bis auf jeden Tag. Und da denkt natürlich der Apostel Paulus noch ganz speziell an einen, der durch ihn zum Glauben gekommen ist. Nämlich in Kapitel 1, Vers 2 sagt er ja, dieser Brief ist gerichtet an Timotheus, meinem geliebten Kind. Geistlicherweise war Timotheus das Kind von Paulus, obwohl er einen griechischen Vater hatte und eine jüdische Mutter, sagt Apostelgeschichte 16, ist Paulus ein geistlicher Vater geworden, dadurch, dass er eben ihn zum Glauben geführt hat. Und davon wird gleich noch mehr die Rede sein in Kapitel 2, Vers 1, wo er dann sagt, du nun, mein Kind, erstarke oder sei stark in der Gnade. Und so hat Paulus, also Timotheus, Gott übergeben. Und jetzt wusste er, jetzt ist mein Dienst zu Ende. Ich werde sterben, hier in Rom. Aber der Herr wird seine gute Hand halten über all den Gläubigen, die er Gott wie ein Opfer dargebracht hat und eben auch Timotheus. Ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, das ihm von mir anvertraute Gut auf jenen Tag zu bewahren. Und dieser Ausdruck, jener Tag, kommt sehr oft in der Prophetie vor, im Alten Testament, sehr oft in Jesaja. Ich habe mir das so gemacht, in meiner Bibel habe ich überall, wo es heißt, an jenem Tag, an jenem Tag, an jenem Tag, habe ich mir angestrichen. Dann sieht man das, wenn man durch Jesaja geht, jeden Tag, jeden Tag. Und das ist immer die Endzeit. Und zwar bis hin zur Wiederkunft des Herrn Jesus als König der Welt. Auch in Zacharja, ständig, an jenem Tag, schlagen wir auf, Zacharja 14, da wird beschrieben, wie der Herr Jesus in der Zukunft auf dem Ölberg, gerade gegenüber vom Tempelberg in Jerusalem, erscheinen wird. Seine Füße werden auf dem Ölberg stehen. Liest du, Jerry?
Und es wird geschehen an jenem Tag.
Lies doch schon Vers 3.
Und der Herr wird ausziehen und gegen jene Nation kämpfen, wie an dem Tag, da er kämpft an dem Tag der Schlacht. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem im Osten liegt. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, nach Osten und nach Westen hin, zu einem sehr großen Tal. Und die Hälfte des Berges wird nach Norden und seine andere Hälfte nach Süden weichen. Und ihr werdet in das Tal meiner Berge fliehen, und das Tal der Berge wird bis Azel reichen. Und ihr werdet fliehen, wie ihr vor dem Erdbeben geflohen seid in den Tagen Usias, des Königs von Juda. Und kommen wird der Herr, mein Gott, und alle Heiligen mit dir.
Ja, danke. Also, haben wir gesehen, wiederholt, an jenem Tag, Vers 3, an dem Tag, da kämpft, an dem Tag der Schlacht, und dann Vers 4, und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen. Und das geht dann weiter in Vers 6, und es wird geschehen an jenem Tag, da wird kein Licht sein, und so weiter. Vers 8, und es wird geschehen an jenem Tag, da werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen. An jenem Tag, also hier direkt verbunden mit der Wiederkunft des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit. Und das ist ganz wichtig. Es geht also hier, wenn der Apostel sagt, bewahren auf jenen Tag, da geht es nicht um die Entrückung. Das ist ein ganz wichtiger nächster Punkt, den wir erwarten. Aber die Vollendung wird sein, dann, wenn wir mit dem Herrn Jesus kommen, wir haben gelesen in Zacharja 14, und kommen wird eben mein Gott und alle Heiligen mit dir. Alle Erlösten werden Herrn Jesus begleiten und dann werden alle Gläubigen perfekt sein. Jetzt sind wir nicht perfekt. Das behauptet auch niemand. Und wenn wir entrückt werden, sind wir auch nicht gleich perfekt im Himmel. Wir werden alle noch vor den Richterstuhl Christi gestellt werden. 2. Korinther 5, Vers 10, Römer 4, Vers 14, Vers 10. Und da wird unser ganzes Leben im Licht Gottes durchgegangen werden. Und wir werden dann in völlige Harmonie und Übereinstimmung mit dem Herrn gebracht werden. Man muss nicht Angst haben vor diesem Tag, außer man ordnet das Leben nicht jetzt. Aber wenn wir unser Leben ganz normal ordnen, dann können wir uns eigentlich auf diesen Tag freuen, weil wir dann auch alles in unserem Leben mit den gleichen Augen sehen werden wie der Herr Jesus. Und da werden wir auch seine Gnade noch viel deutlicher sehen, wo er uns bewahrt hat und wo er uns eben vielleicht Wege gehen ließ, wo wir nicht verstanden haben, warum so, warum nicht anders. Und wir sehen, ach, deswegen. Wir werden in eine völlige Harmonie versetzt werden. Und dann in diesem vollkommenen Zustand werden wir dann mit dem Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit erscheinen. Und die Welt wird uns wahrnehmen. Ich möchte kurz aufschlagen. 2. Thessalonicher 1, eine ganz interessante Stelle über die Wiederkunft Christi in Macht und Herrlichkeit. Da steht dort in Kapitel 1, liest du die Verse 7 bis 10.
Und euch, die ihr bedrängt werdet, Ruhe mit uns zu geben bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her.
Ja, warte mal schnell, wenn ich dich unterbrechen darf. Die Thessalonicher hatten damals schwere Verfolgung. Es ging ihnen ganz schlecht. Sie wurden bedrängt. Kapitel 1, Vers 7. Und euch, die ihr bedrängt werdet. Dann sagt er, aber dann, wenn der Herr Jesus offenbar wird, wenn er kommt als König, dann werdet ihr Ruhe haben. Wir werden dann völlig zur Ruhe gekommen sein. Darum sagt er, euch, die ihr bedrängt werdet, also jetzt, Ruhe mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her. Und jetzt lies weiter mit den Engeln seiner Macht.
In flammendem Feuer, denn wenn er Vergeltung gibt denen, die Gott nicht kennen und denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorchen, die Strafe erleiden werden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke.
Und jetzt kommt's. Achtung.
Wenn er kommt, um an jenem Tag verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert zu werden in all denen, die geglaubt haben, denn Danke. Unser Zeugnis bei euch ist geglaubt worden.
Danke. Also, da sagt er, wenn wir mit dem Herrn Jesus kommen werden, wenn er kommt als Richter der Welt, dann wird der Herr bewundert werden in seinen Heiligen. Also wenn sie die Gläubigen sehen, da werden sie den Herrn bewundern, was er alles in uns zur Vollendung gebracht hat. Bewundert zu werden in allen denen, die geglaubt haben. Und wann wird das geschehen? An jenem Tag. Der gleiche Ausdruck. Das ist wirklich das Endziel, auf das wir hinsteuern. Von jetzt werden wir erzogen durch den Herrn, im Himmel werden wir vor dem Richterstuhl ganz in Übereinstimmung gebracht werden und dann werden wir vollendet mit dem Herrn kommen und die Welt wird den Herrn bewundern in den Gläubigen, indem sie sehen, das hat er aus diesen Menschen gemacht. Ein Edelstein nach dem anderen. Jeder mit einer Individualität. Und nun, dann beginnt das tausendjährige Reich. Genau. Also wenn der Herr kommt als König, richtet er das tausendjährige Reich auf, aber er wird kommen mit allen Erlösten. Und er wird den Gläubigen der Gemeinde verschiedene Aufgaben übergeben. Einer muss über 10 Städte regieren, Lukas 19, ein anderer über 5 Städte und so weiter. Ja, aber eben, jetzt sehen wir, was für ein Konzentrat da drin ist. Ich bin überzeugt, nochmals 2. Timotheus 1, Vers 12, am Schluss. Ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, das ihm von mir anvertraute Gut auf jenen Tag zu bewahren. Und da dachte ich eben ganz speziell auch an Timotheus, zu dem er eine besondere Beziehung hatte und wusste, wenn ich jetzt auch Timotheus nicht mehr weiterführen kann im Glauben, der Herr wird ihn zum Ziel führen. Und alle anderen auch. Und dann sagt er in Vers 13 zu Timotheus, halte fest das Bild gesunder Worte, die du von mir gehört hast in Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Nun, jetzt ermahnte er einen von denen, die er dem Herrn als anvertrautes Gut übergeben hat. Timotheus, es ist deine Verantwortung, dass du treu an der gesunden Lehre des Wortes festhältst. Wir sind ständig in der Gefahr, wieder von dieser gesunden Lehre weggebracht zu werden, durch verschiedene Faktoren. Und er sagt, halte fest, ist ein Befehl. Das Bild gesunder Worte. Er sagt hier nicht nur einfach, halte fest die Bibel. Es können nämlich manche sagen, ich glaube an die ganze Heilige Schrift, dass das Gottes Wort ist, aber man verkündet ganz falsche Lehren. Und er sagt, halte fest das Bild gesunder Worte. Die Elberfelder erklärt in der Fußnote dieses Wort Hypotyposis. Bild heißt auch Umriss, Form, Muster. Also es geht um das Wort in seinen Zusammenhängen. Nicht nur um einzelne Bibelverse, sondern das Wort in seinen Zusammenhängen. Paulus sagt in Apostelgeschichte 20 zu den Ältesten von Ephesus, ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Also ihm war es ein Anliegen, die Zusammenhänge des Wortes Gottes weiterzugeben. Und nun sagt Paulus, halte fest, dieses Bild gesunder Worte, die Bibel verstanden in den richtigen Zusammenhängen, die du von mir gehört hast. Und wie musst du das machen? Das ist eben nicht das Gleiche wie an der Uni, wo man so trocken den Stoff aufnimmt und akzeptiert. Ja, aber hier heißt es in Glauben. Nicht in dem Glauben, sondern in Glauben, also ohne Artikel, das bedeutet das persönliche Vertrauen auf den Herrn, das Wort festhalten im Vertrauen auf den Herrn und in Liebe zum Herrn. Und das alles ist nicht in uns begründet, sondern der Herr muss uns immer wieder dieses Vertrauen und diese Liebe schenken. Darum sagt er, in Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Dort haben wir die Quelle, um immer wieder das zu holen. Und dann sagt er, noch ein Befehl, bewahre das schöne anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Jetzt nennt er das, was er ihm an gesunder Lehre weitergegeben hat, das nennt er das anvertraute Gut. Der gleiche Ausdruck wie vorhin in Vers 12. Das ihm von mir anvertraute Gut. Also Paulus hat Timotheus und alle Gläubigen, die durch ihn zum Glauben gekommen sind, hat er Gott anvertraut, in seine Hände übergeben, dass er sie bewahrt bis auf jeden Tag. Aber jetzt macht er klar, Timotheus, und ich selber habe dir die gesunde Lehre weitergegeben und dieses dir anvertraute Gut, das musst du bewahren. Also es gibt etwas, was Gott bewahrt und es gibt etwas, was wir bewahren müssen. Und da fügt er noch hinzu, bewahre das schöne, anvertraute Gut. Es ist schön. Diese gesunde Lehre ist etwas Schönes. Ja.
Wie bringt man das jetzt aber zusammen? Du hast gesagt, wir haben die Verantwortung zur Treue und es zu bewahren.
Ja.
Ja,
also das ist ja, was wir immer wieder finden. Diese zwei Seiten, die du erwähnst, die Seite Gottes und die Verantwortung des Menschen. Und jetzt konkret ist es so, wenn jetzt Timotheus, der ja wirklich zum Glauben gekommen ist und wiedergeboren war, dass die gesunde Lehre nicht bewahren würde, dann würde er ja nicht verloren gehen, nicht wahr? Aber dann würde er am Richterstuhl des Christus würde er Verlust erleiden. Denn er würde den Lohn nicht bekommen, den er bekommen sollte. Aber es ist so, dass Gott ihn schon ans Ziel bringen wird. Auch die wahren Gläubigen, die da eben das gesunde Wort aufgegeben haben, da können wir nicht sagen, die gehen dann wieder verloren, wenn sie wiedergeboren sind. Aber die werden Verlust leiden. Und das hängt zusammen mit unserer Verantwortung. Und die Seite Gottes ist die, dass er die Wiedergeborenen wirklich ans Ziel bringt. Und das ist ja wunderbar. Wenn das alles von uns abhängig wäre. Und es gibt ja viele, die die ungesunde Lehre verbreiten. Ein Wiedergeborener kann wieder verloren gehen. Und das ist Grund dafür, dass manche Gläubige krank werden. Weil wenn sie sich ganz ehrlich überlegen. Und das sind natürlich immer die Gewissenhaften. Die kommen unter die Räder. Wer kann die Garantie geben, dass ich in 2 Jahren immer noch treu am Wort festhalte. Wir können die Garantie von uns nicht geben. Aber wenn wir wissen, dass der Herr uns führt und uns korrigiert und uns zurückbringt und er die Verantwortung übernommen hat, uns ans Endziel zu bringen, sodass wir dann auch mit dabei sind, wenn der Herr in Herrlichkeit kommt. Das ist die Seite Gottes und die bringt den Gläubigen innerlich zur Ruhe. Sonst müsste man ständig Angst haben. Aber das heißt nicht, wir ruhen darauf aus, auf ein Ruhekissen. Die Verantwortung ist da. Bewahre das schöne, anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Und es wäre wirklich fatal, schlimm, wenn wir das aufgeben würden. Das würde uns im Glaubensleben jetzt schaden und es würde uns auch Lohn für die Ewigkeit wegnehmen. Ist das so klar, wenn man die beiden Seiten zusammenbringt? Ja. Ja, ja, das ist ein Übersetzungsproblem. Nicht wahr? Es steht das anvertraute Gut von mir. Und das kann man auch übersetzen, mein anvertrautes Gut. Aber der Punkt ist eben hier, dass es darum geht, dass Paulus eben die Gläubigen Gott anvertraut hat zur Bewahrung. Und dass eben auf der anderen Seite Gott uns Gläubigen das Wort anvertraut hat, das wir bewahren müssen. Das sind zwei verschiedene Dinge. Also das ist ein Übersetzungsproblem, aber die Elberfelder trifft wirklich da die Sache ganz genau. Kannst du eine kleine Bemerkung machen am Rand? Ja, aber dann würde das heißen, dass quasi Gott das Wort bewahrt bis zur Wiederkunft Christi. Und es geht ja nicht darum, dass Gott das Wort, das wir bekommen haben, dass er das bewahren muss. Das Wort wird sowieso bleiben. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen, sagt der Herr Jesus in Lukas 21, nicht wahr? Aber hier geht es eben um etwas, das Gott bewahren muss bis auf jeden Tag. Und das ist eben wirklich so bei den Gläubigen. Die sind Gott anvertraut worden, eben diese Brote, die Paulus als priesterlicher Diener, Römer 15, Gott dargebracht hat, das muss bewahrt bleiben. Und das ist die Seite Gottes. Also es ist ein Übersetzungsproblem, nicht ein Textproblem. Wie? Ja, ist also kein Textproblem, sondern eine Übersetzungsfrage. Aber die Elberfelder, die trifft das wirklich auf den Punkt. Und nun sehen wir, die Thematik geht weiter. Es sind also diese zwei Punkte. Menschen, die bewahrt werden und das Wort, das wir bewahren müssen. Nicht Gott, wir müssen das Wort bewahren. Aber jetzt Vers 15, lies nochmals, Jerry.
Du weißt dies, dass alle, die in Asien sind, sich von mir abgewandt haben, unter welchen Philegus und Hermogenes ist.
Ja, und jetzt bringt er hier Beispiele von Leuten, die das eben nicht bewahrt haben. Und das war jetzt für Paulus eine große Not. Diese Leute in Asia, die mich aufgegeben haben, In Bezug auf diese Leute habe ich so viel investiert. Nicht wahr? Alle, die in Asien sind, besser wäre, wir würden hier übrigens schreiben, du weißt dieses, dass alle, die in Asia sind. Ich musste mal den Thailändern erklären, dass da nicht sie gemeint sind mit Asien. Ich musste ihnen erklären, wisst ihr, ganz im Westen von Asien gab es in römischer Zeit eine Provinz in der Westtürkei, deutlich größer als die Schweiz. Da sind die 7 Gemeinden, Ephesus, Smyrna, Pergamus, Thyatira und so weiter, aus der Offenbarung. Dieses Gebiet in der Westtürkei, das hieß Asia. Ja? Und später haben wir eben den Ausdruck Asia oder Asien, dann für den ganzen Kontinent, der einen Viertel von dem gesamten Festland der Erde ausmacht, übertragen. Also wenn er hier sagt, du weißt dieses, dass alle, die in Asia sind, und man kann auch sagen Asien, aber muss man wissen, das ist die Provinz Asien, sich von mir abgewandt haben. Da haben jetzt Leute, die haben das, was Paulus ihnen anvertraut hat, und zwar 3 Jahre hat er dort unterrichtet und gelehrt, als Lehrer der Nationen, als Apostel, die haben das aufgegeben. Und das muss eine unglaubliche Frustration und Enttäuschung, also Frustration, das klingt so psychologisch, das kommt von Lateinisch frustra. Das ist ein Adverb und heißt vergebens, genau. Guter Lateiner. Frustra, vergeblich. Also Frustration ist dieses Empfinden, es war alles für nichts. Und der Apostel Paulus hat ja an so vielen Orten gewirkt. Und oft ist er ziemlich schnell von einem Ort zum nächsten gegangen. Aber in Ephesus, das war die Hauptstadt von Asia, da hat er ganz besonders viel gewirkt. Schlagen wir auf, Apostelgeschichte 19. Da war er nicht wie anders an anderen Orten vielleicht ein paar Monate, sondern er hat da bereits begonnen zu evangelisieren in Apostelgeschichte 19, ab Vers 1. Und dann, als da eine Gemeinde entstanden war, hat er dann schließlich die ganz besonders bedient. Liest du 19, Vers 9.
Als aber einige sich verhärteten und nicht glaubten und von der Menge schlecht redeten, von dem Weg trennte er sich von ihnen und sonderte die Jünger ab, indem er sich täglich in der Schule des Tyrannus unterredete. Dies aber geschah 2 Jahre lang, so dass alle, die in Asia wohnten, sowohl Juden als auch Griechen, das Wort des Herrn hörten.
Ja, sehen wir. Der hat also dort nicht nur in der Gemeinde gewirkt, sondern er hat Bibelunterricht gegeben. Und dazu hat er diesen Saal, die Schule des Tyrannus, benutzt und dort unterrichtet. 2 Jahre lang. Und das ist schon eindrücklich, weil was hat dann der Tyrannus gemacht mit seiner Schule, wenn Paulus dort unterrichtet hat? Ganz einfach. Das ist die Zeit der Siesta. Nicht wahr? Ab in Mittelmeerländern. Heißt Mittelmeerländern. Da ist es schwierig zu arbeiten, wenn die Sonne so heiß ist, ab Mittag, bis die Sonne dann wieder erträglicher wird, 4, 5 Uhr. Und offensichtlich hat er natürlich in der schwierigen, heißen Zeit, hat er diesen Saal übernehmen können, um dort zu unterrichten. Das steht nicht hier, nicht wahr? Aber es gibt ein Manuskript, ein griechisches Manuskript, das erwähnt, als Erklärung, als Notiz. Ursprünglich, dass er quasi in der heißen Zeit dort unterrichten konnte. Die Bibel sagt einfach, in der Schule des Tyrannus, aber das erklärt, wie das möglich war, 2 Jahre lang. Und da könnte jemand sagen, Bibelunterricht, das macht die Leute nur faul. Und dann evangelisieren sie nicht. Ja, das kommt darauf an. Wenn die Lehre gesund ist, dann motiviert es zum Evangelisieren. Und darum lesen wir hier, dies geschah aber 2 Jahre, sodass alle, die in Asia wohnten, ein Gebiet größer als die Schweiz, sowohl Juden als auch Griechen, das Wort des Herrn hörten. Fantastisch. Also dieser Bibelunterricht hat motiviert zum Evangelisieren. Dann konnten sie in der nicht so heißen Zeit konnten sie evangelisieren. Ja? Und später in Apostelgeschichte 20 sagt der Apostel zu den Ältesten von Ephesus in Vers 31, darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden mit Tränen zu ermahnen. Der hat also nicht nur 2 Jahre, das war in der Schule des Tyrannus, sondern insgesamt 3 Jahre dort in Asia, in der Hauptstadt gewirkt. Und das hat dazu geführt, dass alle Leute evangelisiert wurden. In diesem Gebiet größer als die Schweiz. Und jetzt in der Todeszelle muss er sagen, du weißt, dass alle, die in Asia sind, sich von mir abgewandt haben. Das heißt nicht, dass die vom Glauben völlig abgefallen wären. Aber Paulus ist auch ein bisschen speziell. Und das hat ja auch einen Grund, warum der jetzt in den Knast kommt. Nicht wahr? Das steht alles nicht hier. Alles muss man sich überlegen. Warum haben die sich abgewandt? Die haben mit ihm und seinem Dienst irgendwie ein Problem gehabt. Und ja, immer sagt man Paulus, 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 Paulus. Ja, er hat so gedient und das Wort weitergegeben. Aber die haben sich von ihm innerlich distanziert. Und das war natürlich für ihn in diesem Todesknast in Rom eine furchtbare Enttäuschung. Er wusste, jetzt kann ich nicht mehr rausgehen, ich kann nichts mehr machen. Aber darum war es wichtig, dass er eben sagen konnte, ich bin überzeugt, dass er das von mir anvertraut, dass Gott das von mir ihm anvertraute Gut bewahren wird bis auf jeden Tag. Ja, weil jetzt ist die Frage, wer von diesen Leuten war echt und wer nicht? Und wer hat einfach versagt, dass das, was ich ihnen anvertraut habe als Wort, und zwar die gesunde Lehre, das haben viele aufgegeben. Darum sagt er, die haben sich von mir abgewandt. Und dann erwähnt er 2 Namen, die haben ihn wohl ganz besonders geschmerzt. Phygelus, das heißt der Flüchtling. Ja, der ist wirklich abgehauen. Weg von der gesunden Lehre. Der Name passt. Unter welchen Phygelus ist und Hermogenes. Das heißt der von Hermes, dem Götterboten, abstammende. Gut, das war sein heidnischer Name. Aber das war also eine furchtbare Enttäuschung. Aber jetzt sehen wir, der Zusammenhang ist eben sehr direkt mit dem, dass Gott anvertraute Gut und das gesunde Wort, das uns anvertraut worden ist und das wir festhalten müssen. Und dann sagt er aber, Vers 16, der Herr gebe dem Haus des Onesiphorus Barmherzigkeit. Jetzt erwähnt er also jemanden aus Asia, bei dem war das nicht so. Ich war, die Masse hat sich von ihm abgewandt, darum sagt er alle. Das ist nicht mathematisch, sondern sprachlich alle. Und das ist einfach weitgehend alle. Ich weiß, es gibt Väter, die sagen dem Kind, jetzt habe ich dir das 1000-mal gesagt, aber es ist nicht mathematisch gemeint, sondern ich habe es dir dauernd gesagt. Und wir sagen alle, also die große Masse. Manchmal muss die Bibel mathematisch sein. Und das gibt auch Möglichkeiten in der Sprache. Darum heißt es in Johannes 1, Vers 3, der Jesus hat alles erschaffen. Das Wort, alles kam durch dasselbe ins Dasein. Jetzt könnte jemand sagen, ja, weitgehend alles. Und ohne dasselbe kam auch nicht eines ins Dasein, das ins Dasein gekommen ist. Jetzt habe ich sogar noch zitiert nach der Zeugen Jehovas Übersetzung. Ich meine, in Elbenfelder steht eben, alles war durch dasselbe, wurde durch dasselbe oder ist geworden durch dasselbe und ohne dasselbe war auch nicht eines, das geworden ist. Aber wenn wir sagen, kam ins Dasein, Und ohne dasselbe kam auch nicht eines ins Dasein, das ins Dasein gekommen ist. Wird eigentlich sogar noch klarer. Und so kann man Zeugen Jehovas helfen. Das sieht Jesus Christus ist ewig. Die sagen nämlich, er sei die erste Schöpfung von Jehova gewesen. Und dann habe er alles erschaffen. Nein. Ja, alles kann eben bedeuten, weitgehend alles. Nein, aber hier wird gesagt, wie in einem amerikanischen Prozess, the word all includes everything, but excludes nothing. Also, alles ist durch ihn geworden und ohne ihn auch nicht eines, das geworden ist. Also ist er ewig. Aber hier sagt er, alle, die in Asien sind, haben sich von mir abgewandt. Ganz besonders Phygelus und Hermogenes schmerzen ihn. Und dann sagt er, das Haus des Onesiphorus, das war eine Ausnahme. Oder eine der Ausnahmen. Die Familie von Onesiphorus. Er sagt, der Herr gebe dem Haus des Onesiphorus Barmherzigkeit, denn er hat mich oft erquickt. Ganz wörtlich steht hier auf Griechisch gekühlt. Also so wie kaltes Wasser in der Hitze. Das ist etwas Wohltuendes. Und darum, korrekt übersetzt, er hat mich oft erquickt. Aber durch Erfrischung. Und sich meiner Kette nicht geschämt. Das sind die Handschellen. Die römischen Handschellen, die Ketten. Andere haben sich offensichtlich geschämt. Darum habe ich das gesagt. Ja, Paulus ist wahrscheinlich ein bisschen extrem gewesen, darum ist er im Knast. Hätte er weniger extrem sein müssen, dann wäre er immer noch frei, wie wir. Ja, aber da sagt er, dieser Onesiphorus, der hat sich nicht geschämt. Sondern als er in Rom war, der ist also aus der Westtürkei nach Italien gegangen. Und als er in Rom war, suchte er mich fleißig und fand mich. Also der wusste nicht, wo ist Paulus in dieser Millionenstadt. Er hätte sich sagen können, das ist unmöglich, den zu finden. Aber er hat gesucht, bis er ihn gefunden hat. Das zeigt, der hat zu mir gehalten. Das war ein richtiger Freund. Und darum erwähnt er das alles. Sondern als er in Rom war, suchte er mich fleißig und fand mich. Der Herr gebe ihm, dass er von Seiten des Herrn Barmherzigkeit finde an jenem Tag. Und wie viel er in Ephesus diente, weißt du am besten. Natürlich, Timotheus war ja in diesen 3 Jahren Ephesus, Apostelgeschichte 19. Da war Timotheus auch mit dabei, der hat das alles miterlebt und hat diese Leute gekannt. Und er wusste, was das bedeutet, Phygelus und Hermogenes. Oh ja, die waren mal so voll mit dabei. Und jetzt haben sie den Apostel Paulus so aufgegeben. Traurig, elend. Aber hier hat also der Apostel Paulus ein besonderes Herz für diesen Onesiphorus, der so anders war. Der sich so für Paulus eingesetzt hat, so viel Aufwand betrieben hat und sein Name Onesiphorus bedeutet. Hat niemand nachgeschaut? Das wunderbare Buch, Namen der Bibel, also biblische Namen von Abraham Meister, das übersetzt meisterhaft Namen des Alten und Neuen Testaments. So eine Hilfe beim Bibellesen. Onesiphorus heißt Nutzenträger. Er war wirklich nützlich. Der ist nicht geflohen wie der Phygelus, der Flüchtling. Und das heißt also, er betet für ihn im Blick auf den Richterstuhl Christi, dass er da vom Herrn eben wirklich volle Belohnung bekommt. Und da braucht es Barmherzigkeit des Herrn für uns. Aber interessant, der Herr gebe Barmherzigkeit, Vers 16. Und in Vers 18 sagt er, der Herr gebe ihm, dass er von Seiten des Herrn Barmherzigkeit finde an jedem Tag. Der Herr und der Herr. Wer ist jetzt wer? Es geht um den Vater und den Sohn. Und das kennen wir aus Psalm 110. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich gelegt habe deine Feinde zum Schemel deiner Füße. Und dann in Vers 6 heißt es, der Herr zu deiner Rechten. Ja, da geht es um den Herrn Jesus, der sich zu Rechten Gottes gesetzt hat im Himmel. Der Herr und der Herr. Der Herr gebe ihm, dass er von Seiten des Herrn Barmherzigkeit finde an jedem Tag. Von Seiten des Herrn, das ist jetzt der Herr Jesus, der eben auf dem Richterstuhl sitzen wird. Und so brauchen wir Barmherzigkeit, dass wir einmal vollen Lohn bekommen und eben treu bleiben, sodass der volle Lohn uns geschenkt wird. Und dann gehen wir noch kurz zu Kapitel 2, weil das alles so schön miteinander zusammenhängt. Wir haben noch 5 Minuten. Du nun, mein Kind. Ja, lies doch nochmals, Jerry.
Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Leuten an, die tüchtig sind, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Nimm teil an den Trübsalen.
Das reicht schon. Das reicht. Du nun. Das nun zeigt, das ist eine Schlussfolgerung aus all dem, was wir jetzt vorher angeschaut haben. Du nun, mein Kind. Jetzt betont er wieder diese besondere Beziehung, die er zu Timotheus hatte. Die Elberfelder übersetzt, sei stark. Aber in der Fußnote steht das, was ich eigentlich oben setzen würde. In der Fußnote steht, wörtlich erstarke. Und das wörtlich ist das Richtige. Das heißt, Timotheus war eben das Kind von Paulus. Und ein Kind sollte immer schön gesund wachsen. Ja. Und dazu braucht es die gesunde Lehre, so wie wir die gesunde Nahrung brauchen. Und Kinder, die keine gesunde Nahrung bekommen, kein Gemüse, keine nötigen Vitamine und so weiter, keine nötigen Mineralstoffe, da gibt es Fehlentwicklung. Und wenn die im Wachstum stillstehen, das ist schlimm. Kinder müssen wachsen. Und darum sagt er, du nun, mein Kind, erstarke. Also Stillstand im Glaubensleben von Timotheus, das wäre eigentlich Rückgang. Aber er soll weiterkommen, sich weiterentwickeln in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Auch das ist nicht einfach unser Verdienst, sondern wir brauchen die Gnade des Herrn, damit wir gesund wachsen können. Aber wir müssen diese Gnade in Anspruch nehmen. Darum ist der Befehl an ihn gerichtet. Er sagt nicht, Gott soll dich stärken und wachsen lassen, sondern du nun, mein Kind, sei stark. Also er muss dafür sorgen, dass er an der gesunden Lehre festhält und sich davon ernährt. Und dann sagt er, Vers 2, und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Leuten an. Also das, was Paulus ihm anvertraut hat, dieses, wie wir gesehen haben, dieses Muster, dieses Bild, diese Umrissform der gesunden Worte, das muss Timotheus auch wieder weitergeben. Und das ist so entscheidend, dass das, was wir vom Herrn bekommen, durch sein Wort und durch Belehrung, dass wir das nicht für uns selber behalten, sondern weitergeben. Und das gilt für Männer und Frauen. Wir haben diesen Auftrag, eben das weiterzugeben. Es geht nicht nur um die Weitergabe in der Gemeinde, in den Gemeindezusammenkünften, sondern es geht auch um alle möglichen Zusammenkünfte wie Jugendanlässe und Frauenstunden und. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und auch ganz im Persönlichen, 1:1, müssen wir das weitergeben. Und so sagt Paulus, was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Leuten an. Und er sagt nicht einfach Leuten anvertrauen, treuen Leuten. Das heißt, wir müssen darauf schauen, dass wir das Wort wieder solchen besonders weitergeben, die selber auch das treu festhalten und selber das auch wieder weitergeben möchten. Darum sagt er, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Wie viele Generationen haben wir hier? Die erste? Paulus, was du von mir gehört hast. Also, was du von mir gehört hast, Paulus ist die erste Generation. Er hat es Timotheus weitergegeben. Und Timotheus soll es? Treuen Leuten anvertrauen, genau. Aber du hast schon recht. Und dann sagt er, für die vierte Generation, und die müssen dann auch wieder andere lehren. Natürlich, das sollten auch wieder Treue sein. Aber da sagt er es nicht ausdrücklich. Dann haben wir diese vier Generationen. Und da sehen wir, wie also die gesunde Lehre, wie die weitergehen muss, gewissermaßen von Generation zu Generation. Und nächstes Mal, jetzt habe ich noch eine Minute, geht es nicht nur um das Thema Kind, das wachsen soll, Verse 1 und 2, sondern dann geht es um das Thema Soldat in der Armee des Herrn Jesus, Vers 3. Da geht es darum, als ein guter Streiter oder Soldat Christi Jesu. Und dann geht es um einen Athleten, Vers 4. Wenn aber auch jemand kämpft, Vers 5. Die Fußnote erklärt, eigentlich im Kampfspiel kämpft. Das griechische Wort Athlet steckt da drin, im Grundtext. Athlet. Und dann geht es in Vers 6 um den Ackerbauer. Da wird der Gläubige verglichen mit einem Bauer, der Ackerlandwirtschaft betreibt. Und dann werden wir sehen, in Vers 15 geht es um einen Facharbeiter, der gerade schneiden muss. Und in Vers 6 geht es um Gefäße, goldene und silberne Gefäße. Was habe ich gesagt? Ah. Das ist, wenn man einfach spricht und nicht mehr denkt, was man genau sagt. Vers 20, danke. Und dann Vers 24, ein Knecht des Herrn. Das Wort Doulos, ein Sklave oder Knecht. Das siebte, ja. Jetzt haben wir also sieben Bilder für den Gläubigen. Kind, Soldat, Athlet, Ackerbauer, Facharbeiter, goldenes, silbernes Gefäß. Und Sklave. Und wir werden sehen, es gibt so viele praktische Belehrungen daraus für die Nachfolge und eben für diesen Weg, den wir gehen, im Blick auf jenen Tag, wo der Herr uns alle bewahren möchte. Und wir haben die Aufgabe, das Wort, die gesunde Lehre treu zu bewahren. Wollen wir noch zusammen beten.